Okay, hallo auch meinerseits. Ich darf hier heute Abend über die Folgen, aber auch des Ukraine-Kriegs auf die Länder des globalen Südens sowie Positionen von dort zum Krieg referieren. Jetzt ist der globale Süden natürlich ein ziemlich großes Gebiet. Also es ist ja, früher wurde die Welt mal in eine erste, zweite und dritte Welt eingeteilt oder in entwickelt und unterentwickelt und solche Klassifizierungen gibt es immer wieder. Heutzutage hat man mit dem globalen Süden eben einen Begriff, der tatsächlich die Staaten näher am Südpol im Vergleich bezeichnet und eben auch aber gleich darauf hinweist, dass viele dieser Länder historisch benachteiligt sind und deswegen auch meist viele von denen schwächere Wirtschaft haben. Es sind viele Länder, also wirklich viele Länder, die natürlich unterschiedliche Regierungen und Bündnisse und sowas haben. Das heißt, jetzt, wenn ich diesen ursprünglich eine Stunde dauernden Vortrag auf 15 Minuten heruntergekürzt vorstelle, kann das nur wie so Spotlights funktionieren, die ich eben mal hierhin, mal dorthin lenke, um damit was klarzumachen und versuche sozusagen die repräsentativsten herauszunehmen. Ich habe auch eine Gliederung, damit ihr wisst, wie lange es noch geht. Zuerst spreche ich über die Rohstoffe, die wichtigsten Rohstoffe oder die wichtigsten Exportprodukte aus Russland und der Ukraine. Da wird sich werdet ihr vieles schon aus dem öffentlichen Diskursen kennen. Vielleicht hilft es trotzdem mal kurz, die Zahlen zu sehen. Und dann gehe ich eben kurz auf die Auswirkungen der Knappheit ein, auf die Profiteure im globalen Süden sowie eben auch auf die Leidtragenden. Gehe dann über zu den Sanktionen und Resolutionen und eben der ganzen Diplomatie um diesen Krieg. Und am Schluss gibt es noch ein paar Stimmen auch aus dem globalen Süden, die eben kritisieren, wie das mit den Geldern läuft und da auch oft von Doppelmoral der Europas und Nordamerikas, des Westens, der reichen Länder sprechen. Genau, gehen wir direkt rein. Wichtige Energieträger sind fossile Energieträger aus Russland und Lebensmittel aus beiden Ländern, also vor allem Getreide und Ölsaaten und Düngemittel eben auch wieder hauptsächlich aus Russland und auch aus Belarus. Wir wissen, dass Russland einer der bei den meisten Energieträgern ganz vorne dabei ist, der Top-Exporteure und noch mehr, noch wichtiger wird es, wenn man Russland für also die russischen Energieträger für den europäischen Markt betrachtet. Da war es eben bis vor kurzem so, dass Russland über 30% der europäischen Gasimporte ausgemacht hat und auch über 25% der Ölimporte. Kohle und Öl wurde ja recht schnell von den Sanktionen so komplett verboten sozusagen zu importieren, während das mit dem Gas sich dann doch eben ein bisschen schwieriger verhalten hat und da ja auch immer noch Gas fließt, auch wenn die Nord Streams jetzt zu sind. Genau, also um dann zum globalen Süden zu kommen, vor allem eben die Entscheidung Europas, dieses Gas nicht zu wollen, hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den globalen Süden, genauso auch wie Sanktionen auf Banken und Transportsektoren. Weitere wichtige Exportgüter sind eben Düngemittel. Da sieht man, Russland ist ganz links bei den N, also Stickstoffdüngemitteln, der größte Exporteur, bei den Phosphatdüngemitteln, der zweitgrößte zusammen mit Marokko und dann bei dem Kalium-Düngemitteln eben auch der zweitgrößte Exporteur und dann auch direkt danach das ebenfalls sanktionierte Belarus als drittgrößtem Exporteur. Genau, was wichtig ist, auch mit den Düngemitteln, es wird natürlich auch, wie man sieht, in genügend anderen Ländern Düngemittel hergestellt, aber der stark gestiegene Gaspreis schlägt sich eben auch auf die Düngemittel nieder, weil Düngemittel sehr energieintensiv und vor allem wird da meistens Gas für verwendet in der Produktion. Genau, und Russland hat auch während des Kriegs schon im März dann eben aus Eigeninteresse den Export von Düngemittel limitiert, was eben diese Knappheit noch vergrößert hat. Und der dritte wichtige, vielleicht mit wichtigste Zweig für die Weltwirtschaft von eben beiden Ländern sind die Lebensmittel. Man sieht, Russland ist größter Getreideexporteur, die Ukraine die Nummer 5. Zusammen haben sie über ein Viertel des Weltmarkts, das sie versorgen. Es gibt über 50 Länder, die über 30% ihres Weizens aus der Ukraine und Russland beziehen. Das sind eben viele postsowjetische Nachbarländer und ansonsten vor allem auch Länder aus Nord- und Ostafrika, also besonders importabhängigen Gegenden. Wir haben es auch alle gemerkt, Sonnenblumenöl ist auch von beiden ein wichtiges Exportprodukt. Zusammen haben sie über die Hälfte der globalen Sonnenblumenölexporte ausgemacht, zumindest bis zum letzten Jahr. Übrigens auch zusammen mit über 15, das sieht man da ja, das sind ja weit mehr, über 25% an Gerstenmarkt und 15% des Maises. Und genau, das durch die Kampfhandlungen selbst, ne, durch die Unpassierbarkeit der Häfen am Schwarzmeer, hat natürlich haben die Getreide gefällt auf dem Weltmarkt, auch natürlich durch die Kriegshandlungen konnte weniger auf die Felder gegangen werden, Menschen werden gebraucht im Krieg und können keine Nahrungsmittel produzieren. Letztendlich schlägt sich dann natürlich einfach auf den Preisen nieder, die wir jetzt eben, ich mache dieselbe Reihenfolge nochmal, uns die Auswirkungen dieser Knappheit ansehen. Da verbinde ich gleich nochmal zurück zu Jackie. Eine Auswirkung, also wenn wir jetzt von den Profiteuren sprechen im fossilen Markt, ist eben die Verlagerung diesen Markts oder der europäischen Käufe auf andere Länder. Jackie hatte das angesprochen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien haben steigende Umsätze. Alle drei sind Parteien im Jemen-Krieg, der auch schon seit über 7 Jahren andauert und auch schon 350.000 Tote gebracht hat. Sie sind auch alle drei nicht demokratisch und sehr autoritär nach innen, aber das scheint bei diesen Ländern eben weniger eine Rolle zu spielen. Ist übrigens auch ähnlich bei dem ebenfalls kriegsführenden Land Aserbaidschan, das sein Gas auch gehofft hat, zu eben jetzt auch gestiegenen Preisen besser absetzen zu können, auch wenn die betreffenden Pipelines, die Trans-Adriatic Pipeline, noch nicht ganz fertig ist. Darauf wird dann aber gepocht. Jetzt gäbe es da natürlich viele Ecken, die man anschauen könnte. Vielleicht dachte ich, ist Venezuela interessiert dann doch vielleicht auch ein paar Anwesende aus historischem Grund. Es gab eine Annäherung zum Beispiel der US-Regierung mit Venezuela, weil sie eben kein russisches Öl mehr kaufen wollen, was dann natürlich der dramatischen ökonomischen Lage dort gut zutun würde und unter Umständen eben auch dem politischen Part, wenn es da zu Einigungen gäbe. Aber andererseits gibt es auch erstmal einen Fall für Venezuela. Es ist nämlich so, dass es natürlich den offiziellen Gasmarkt gibt, aber auch sozusagen einen sanktionierten Gasmarkt, wo all die Länder, die unter Sanktionen leiden, zum Beispiel Venezuela, jetzt oder vorher auch schon der Iran, nicht Gasmarkt, sondern überhaupt Markt, und da eben dann auch vor allem Rohöl von diesen Ländern, der eben gefallen ist durch die also durch das Angebot von Russland als sanktioniertem Land. Es gäbe da viele, man könnte auch, natürlich wird auch mehr Gas aus Kanada und den USA bezogen. Ich weiß jetzt nicht, das ist natürlich jetzt nicht typisch globaler Süden, aber die Identitäten laufen da ähnlich, wenn man daran denkt, dass vieles dieses Gases aus Fracking gewonnen wird und vor allem indigene Gemeinschaften, die in diesen Ländern leben, davon betroffen sind. Andere neue Vorkommen anzugraben, merkt man ja auch viele Bemühungen. So hat Deutschland zum Beispiel mit dem Senegal neue Verträge über die Extraktion der Gasfelder vor der senegalesischen Küste abgeschlossen, und auch viele andere europäische Länder, zum Beispiel mit Mosambik, wo es ja dort auch zumindest gewaltvollen Konflikten kommt, weil die Bevölkerung in den Gegenden, wo dann das Gas gefördert wird, sich übergangen fühlt und nicht an den Gewinnen beteiligt und eigentlich nur vertrieben, und die dann auch wieder aufbegehren, was ja dazu geführt hat, dass es jetzt auch wieder mehr Militärkooperation zwischen Europa und Mosambik gibt. Eine EUTM-Mission wurde da gemacht. Da kommen wir später auch nochmal dazu, weil die Länder dort natürlich das Gefühl haben, dass lange wurde es ihnen verwehrt, diese Gasfelder oder diese Energievorkommen anzugraben, aber jetzt braucht Europa Energie und auf einmal geht es überall ganz schnell. Dann kommen wir eben zur zweiten Auswirkung, nämlich der negativen Auswirkungen. Das ist besonders spürbar in Gegenden, die eben sehr auf Flüssiggas angewiesen sind, zum Beispiel in Südasien, also gerade auch Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka sind alle sehr angewiesen auf Flüssiggas, und hier das Zitat von dem pakistanischen Erdölminister, der eben die europäischen Staaten anklagt, sie hätten jedes Molekül, jeden Kubikzentimeter, den es für die Region gab, aufgekauft, was zur dramatischen Energiearmut in diesen Ländern, die ja doch sehr viele Menschen auch beherbergen, führt, und damit dann tatsächlich auch so Sachen wie Rationierung des Stroms, also dann gibt es einfach nur noch den halben Tag Strom für die Menschen, und das ja, können wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen, wie das ist, und ganze Wirtschaftszweige mussten die Produktion einstellen, weil sie sich die Energie nicht mehr leisten konnten oder auch einfach keine Energie mehr da war, weil Europa eben das ganze Flüssiggas haben wollte, weil sie nicht das Pipeline-Gas machen wollten, wovon das Klima übrigens kaum profitiert hat, weil die Förderung ja dann auch so läuft, dass das Gas jetzt eben da durch den Druck irgendwie rauskommt und Russland dieses Gas dann, anstatt dass es hier verbrannt wird, einfach an freier Luft teilweise verbrennt mit riesigen Flammen. Für die Länder hat dann eben auch in gewissen Debakeln geendet, großen Aufständen, weil die Menschen eben immer ärmer werden. Sri Lanka konnte mit den Auflagen des Internationalen Währungsfonds nicht diese Preissteigerung verkraften. Die Regierung fiel und die politischen Dilemmen sind immer noch da. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Länder, die sich politisch leisten können, weil sie genügend Gewicht haben, wie zum Beispiel Indien, auch von den rabattierten Angeboten, die Russland macht, Gebrauch machen. Da gäbe es sicher noch viel, aber wir haben auch noch ein paar Punkte. Zum Beispiel, wer profitiert Strom weg von der Knappheit der Düngemittel. Da wäre einmal schon gesagt, eben im Phosphatbereich gleich auf war Marokko. Marokko hat viele Phosphatexporte, die liegen aber eigentlich gar nicht in marokkanischem Gebiet, sondern in der besetzten Westsahara. Die Marokko eben schon seit Jahrzehnten jetzt auch völkerrechtswidrig besetzt hält, dafür aber immer weniger Kritik auf sich zieht. Jüngstens hat sogar auch Frau Baerbock den Plan, den Autonomieplan Marokkos, der eigentlich gegen das Völkerrecht spricht, weil es eigentlich eine Abstimmung geben soll über die Unabhängigkeit, als glaubwürdigsten Plan genannt. Im deutschen Kontext waren da eher Wasserstoff- und nachhaltige Energieprojekte maßgeblich, aber natürlich, wenn das Phosphat knapp wird und sie das da verkaufen können, stärkt das die diplomatische Position Marokkos. Es hat auch in anderen Ecken, zum Beispiel, also Brasilien ist ja einer der größten Agrarproduzenten der Welt und natürlich auch sehr angewiesen auf Düngemittel. Deswegen kann man Brasilien jetzt nicht direkt als Profiteur nennen, weil das eine große Krise für die ist, dass so wenig Düngemittel da sind und die so teuer sind. Aber Bolsonaro selbst zum Beispiel hat Auftrieb für sein Bergbaugesetz gesehen, weil eben auch Potasche, also Düngemittelbasis, Rohstoffe gibt, die allerdings unter indigenen Gebieten liegen und die will er ja ausbeuten. Genau, ich habe hier das auch gleich zusammengefasst mit den Getreiden. Auch hier gab es Profiteure, aber eigentlich mehr Schwierigkeiten. Zum Beispiel wäre ja Äthiopien eigentlich Kornkammer Ostafrikas, was sie gut brauchen könnten. Leider ist da jetzt gerade auch Krieg, das heißt, die Felder liegen auch brach. Äthiopien kann also nicht als großer Exporteur einstimmen. Indien als zweitgrößter Weizenproduzent hat bisher gar nicht so viel exportiert, hat dann gleich ganz groß Lust drauf gehabt zu exportieren und auch mit einigen der am meisten betroffenen Ländern, Ägypten, Türkei, Libanon, Deals ausgemacht und wollten bis zu 12 Millionen Tonnen eben exportieren und mussten dann aber einen Exportstopp einlegen, weil eben die Weltmarktpreise so hoch waren, dass natürlich alle das verkaufen wollten und eben auch zu Hause die Preise für Getreide so hoch wurden, dass sich die Leute nicht mehr leisten konnten. Und somit konnte Indien dann auch nicht im großen Stil einspringen. Ähnliches ist übrigens in Indonesien geschehen mit den Pflanzenölen. Indonesien als größter Palmölexporteur wollte dann natürlich die Sonnenblumenöllücke füllen, bis es eben auch so war, dass die Preise so hoch waren, dass sich die heimische Bevölkerung das nicht mehr leisten konnte und ein Riegel vorgeschoben werden musste. Das jetzt soweit zu den Exporteuren oder die einspringen wollten. Jetzt der größere Punkt ist natürlich, was geht damit schief? Und das ist, wie das auch hier die Direktorin des Internationalen Währungsfonds gemeint hat, Krieg in der Ukraine heißt einfach Hunger in der Welt. Hier sehen wir die 20 abhängigsten Länder von russischen und ukrainischen Getreideimporten, Weizenimporten, die über 60% haben. Und da sieht man jetzt einige, die werden weniger Probleme haben. Das sind so Aserbaidschan, Armenien, Georgien, die eben Nachbarländer sind und davon weniger betroffen. Aber Länder wie Eritrea, Somalia, Libyen, die ja auch im Krisenländer sind mit auch Krieg und eben dadurch auch sehr armen Menschen, die einfach viel Getreide aus den beiden Ländern importiert haben und wo es eben zu Hunger kommt. Also die Düngemittelpreise stiegen eben in 100% in Ghana, in 200% in Eritrea, im Sudan stieg jetzt über schon die letzten 2 Jahre der ganze Lebensmittelkorb um 700% Preisen. Ihr könnt euch das vorstellen, das heißt nicht, dass die Menschen mehr verdienen, sondern einfach, dass sie sich weniger leisten können. Und die ganze Situation kommt in einer Zeit mit Rekorddürren in ganz Ostafrika und auch im Sahel, die Zahl der Bedürftigen erhöht und gerade auch die Länder wie, kommt man noch zu. Hier nochmal kurz zu den Sanktionen. Es wird oft gesagt von großen Teilen der internationalen Gemeinschaft. Wir sehen hier, welche Länder Sanktionen gegen Russland implementiert haben. Das ist eigentlich nur die EU, aber auch mit Norwegen und der Schweiz, Nordamerika oder zumindest USA und Kanada und Australien, Neuseeland, auch weiße Länder. Und dann eben da hinten Japan, Südkorea und Taiwan. Die anderen wollten die größtenteils nicht unterstützen, werden natürlich trotzdem teilweise getroffen und man hat es auch immer wieder versucht, in Reisen von Scholz, Baerbock und Sullivan darunter die Leute auf eine Linie zu bringen. Das können sie sich aber nicht leisten. Auch diese Zelensky-Videoansprachen gab es kaum in Afrika und Südamerika. Der Senegal stellte sich zum Beispiel auch energisch gegen ukrainische Söldnerwerbung in ihrem Land. Die USA hat diese Blockwirtschaft aber forciert, auch durch zum Beispiel den Strategic Competitions Act und den Countering Malign Russian Activities in Africa Act, wo sich aber selbst Länder wie Südafrika oder eben viele Länder stark dagegen wehren, jetzt sozusagen danach eingeteilt zu werden, wer macht noch Handel mit Russland und wer nicht. Und die indische Finanzminister Nirmala Sitaram, die jetzt eben die G20 Führung übernimmt, wollte eben in diesem Rahmen auch die Folgewirkungen bestimmter Entscheidungen diskutieren in Bezug auf diese Sanktionen. Kurz zu den Resolutionen. Die meisten Länder des globalen Südens waren auch stark dabei. Die waren immerhin da stark dabei, die Invasion und die Annexion zu verurteilen. Afrika allerdings eher so gespalten. Zu viele konnten sich das da sozusagen nicht leisten, auch so viel Bruch mit Russland zu machen. Bei 28 Pro-Stimmen waren aber auch 17 Enthaltungen, eine Kontra, das war Eritrea, und 8 Abwesenheiten. Also das ist 28 zu 26 innerhalb von Afrika. Und jetzt die jüngste Resolution, dem Aufruf zu Reparationszahlungen, sind dann doch noch weniger Länder dabei. Und die Kontrastimmen und auch die Enthaltungen sind gestiegen. Also der Westen konnte die Welt nicht hinter sich versammeln. Kurz zum Krisenmanagement. Es gab, wie gerade bei dem Hunger schon angekündigt, es war schwierig für die Ernährungsprogramme, sei das von UN wie dem World Food Program oder auch durch die privaten Spender, zum Beispiel durch das Rote Kreuz, eben diese steigende Zahlen an hungernden Menschen durch diese Dürren zu füttern, bei im sinkenden Einnahmen, weil viel Hilfsgelder staatlich wie privat dann in die Ukraine umgeleitet werden und bei gleichzeitig steigenden Lebensmittelpreisen. Das heißt, es werden einfach von diesen Hilfsprogrammen, auf die Menschen angewiesen sind, können viel weniger Menschen ernährt werden. Die Geberkonferenzen, man sieht es da, ihr habt es vielleicht durchgelesen, haben alle nicht das Nötige gebracht und das wird alles Millionen Menschenleben kosten. Genau, kurz wollte ich drei Zitate vorlesen. Zum Beispiel einmal von Denis Mukwege, Friedensnobelpreisträger aus der Demokratischen Republik Kongo, der meint, der Westen pumpt Milliarden in die Ukraine, während er vor dem Leiden anderswo die Augen verschließt. Ein Hinweis auf Konflikte wie in der Demokratischen Republik Kongo, die einfach viel weniger Aufmerksamkeit erhalten und auch nicht so schnell gelöst werden wollen oder so eindeutig wie die, wenn das in Europa stattfindet. Ugandas Präsident Yoweri Museveni hat kürzlich für einen Artikel in Politico die Forcierung neuer Gasfelder für EU-Bedürfnisse angeprangert, weil jahrelang eben die europäischen Länder nicht finanzieren wollten, diese Abbau. Wir werden nicht eine Regel für Sie, eine andere aber für uns akzeptieren. Also dann wollen Sie aber gefälligst auch Energie haben und sich aus der Energiearmut befreien. Und jetzt noch ein Zitat von Sri Lankas Präsident Ranil Wickremesinghe, der eben das anprangert, dass Milliarden für die Ukraine ausgegeben werden, aber die versprochenen 100 Milliarden Klimaanpassungsfonds, schon vor 6-7 Jahren versprochen, wo die entwickelten Länder zusammen 100 Milliarden zahlen wollten, die sind einfach nie angekommen. Irgendwann mal versprochen, okay, COP, alles wieder gut, aber halt nichts gezahlt. Und jetzt schafft es aber Deutschland alleine irgendwie 100 Milliarden für Militär rauszuballern und meint eben, doppelte Standards sind inakzeptabel. Auch nochmal erwähnt, das ist ja bei Jackie gut zur Geltung gekommen, dass eben auch die Menschen im globalen Süden verständnislos darauf achten und auch blicken, wie die Ukrainer in Europa willkommen geheißen werden, während ihre Brüder, Schwestern, Kinder im Mittelmeer sterben gelassen werden oder in Libyen unter nicht mal für viel passende Bedingungen gehalten werden und natürlich auch die Bilder, die man am Anfang gesehen hat, wo Menschen aus dem globalen Süden an den ukrainischen Grenzen auch von Ukrainern eben zurückgehalten wurden und wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, haben nicht dazu geführt, dass die Solidarität mit der Ukraine in diesen Ländern unbedingt gewachsen wäre.